mir ist wichtig, dass in unserem Leben, so wie es eben ist und in dieser Gesellschaft, wie wir sie eben gerade haben, etwas durchscheint von dem, was ich Gott nenne und was aber in Oberflächen, in manchmal sogar in Oberflächlichkeiten zum Vorschein kommt. Da geht es um ganz konkrete Schönheit in den alltäglichsten und kleinsten Dingen. Die Schönheit ist nichts, was wir produzieren und besitzen können. Die Schönheit ist etwas, was sich ereignet und in dem Moment eigentlich schon weg ist, wo wir sie gesehen haben. Und das zeigt, dass sie göttlich ist. Schönheit ist Jesus, so wie Wahrheit Jesus ist und Güte Jesus ist.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Gott und die Schönheit heißt das neue Buch von Justus Geilhufe. Geilhufe ist Autor, Podcaster, Theologe und evangelischer Landpfarrer in Sachsen. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Und ich freue mich, dass Justus Geilhufe heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Hallo, Pfarrer Geilhufe.
Hallo, Herr Leven. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Freue mich sehr.
Ja, ich fange gleich an. Ich habe ja schon gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben, Gott und die Schönheit, Entdeckungen in der atheistischen Gesellschaft. Und in diesem Buch lesen wir, wie Sie also zuerst mit Ihrer Frau Ferien auf Long Island machen, dann nach dem Rückflug von Berlin aus zusammen mit einem ostdeutschen Schriftsteller, in dessen Fiat Panda in Ihre sächsische Kirchgemeinde Groß Schirmer zurückfahren. Am nächsten Tag nehmen Sie gemeinsam ein Wurstfrühstück ein, unternehmen anschließend mit einem Bekannten einen Tagesausflug in das nordböhmische Braunkohletagebaugebiet, wo Sie ein Barockkloster und auch die Klosterschenke besichtigen. Abends kehren Sie in einem sächsischen Landgasthof mit einer sympathischen Kellnerin ein. Tags darauf ist Sonntag und der ostdeutsche Schriftsteller wird in Ihrer Kirche getauft. Ja, was macht diese drei Tage im Leben des Pfarrer Geilhufe zu einer Geschichte über Gott und die Schönheit?
Weil die Schönheit am Ende das ist, was den jungen Mann, der eine wirkliche Figur zum Vorbild hat, die lassen wir aber unerwähnt, sich tatsächlich wegen Schönheit, die ihn sein Leben lang bewegt hat, am Ende taufen lässt, weil er, und das hat mit diesem Wochenende gar nicht so viel zu tun, aber dieses Wochenende lässt mich das verstehen, weil er in dieser Schönheit irgendwann Gott entdeckt hat. Und das klingt total esoterisch, aber ich glaube, wenn man den Text verfolgt, wenn man dieses Buch liest, dann würde ich behaupten, hat es nicht diese esoterische Note, sondern ich glaube, man bei allem, was einen vielleicht verwirrt oder was einem fremd ist oder was einem neu ist oder warum man was das mit einem Wurstfrühstück zu tun hat, aber ich glaube, das Esoterische hat es nicht und ich glaube, dass ein Stück weit verständlich wird, was das Bewegende und vielleicht auch wirklich so das Transzendente an Schönheit ist.
Gucken wir uns das mal näher an, die drei Kapitel. Sie haben das Buch in drei Kapitel eingeteilt und die heißen Schönheit gegen die Welt, Schönheit für die Welt und Schönheit in der Welt. Wenn man so das jetzt vereinfachen würde, würde ich sagen, also Schönheit gegen die Welt, dafür steht bei Ihnen der Technoclub Berghain, Schönheit für die Welt, das Kloster, das Sie besuchen, Ossegg in Böhmen und Schönheit in der Welt, ja, Ihre Pfarrkirche in Groß Schirmer. Warum ist das so?
Ja, ich muss vielleicht ein Stück weit ausholen. Mhm. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Buch veröffentlicht, Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche. Und dieses Buch hat ein wirklich breites Echo erfahren, überwiegend positiv. Und es gab eine negative Rückmeldung, die immer wieder kam. Nämlich, dass ich in diesem Buch sage, die atheistische Gesellschaft ist eine, aus der Schönheit, aus der Wahrheit und aus der Güte ein Stück weit abhanden gekommen sind.
Ja.
Und die Rückmeldung war immer, wieso schreibt ein evangelischer Pfarrer sowas Katholisches? Das ist das Erste. Mhm. Das war sozusagen die inner protestantische Kritik. Und das Zweite, was die Kritik war, lautete ungefähr wie folgt, warum liegt die Rettung irgendwie einer Gesellschaft, warum liegt auch die Rettung irgendwie des Christentums in diesen uralten, traditionellen, irgendwie überkommenen Kategorien. Was soll denn die Schönheit sein? Da meint doch Geilhufe am Ende nur irgendwie das, was er schön findet. Irgendwie so Bootsschuhe und irgendwie so alte Gottesdienste. Das kann er doch nicht im Ernst verallgemeinern und das irgendwie als ein Modell für das 21. Jahrhundert abliefern. Das war immer so die Vermutung, die dahinter, das war so der Verdacht, der da durchkam. Und deswegen, das war zwar geplant, aber ich habe mich in diesem Plan sehr bestärkt gefühlt. Deswegen war es mir ein Plan und ein Bedürfnis zu erklären, was ich mit Schönheit meine. Ich meine eben nicht damit eine bestimmte Kategorie, die man ästhetisch sozusagen festlegen könnte, also dass man irgendwie, also dass man irgendein Jahrhundert und irgendeine Jahreszahl nimmt und das, was damals irgendwie toll war, das ist das Nonplusultra und dann kam sozusagen, ab dann praktizieren wir Kulturpessimismus, sondern im Gegenteil, mir ist wichtig und ich glaube, das war im ersten Buch auch schon so, dass in unserem Leben, so wie es eben ist und in dieser Gesellschaft, wie wir sie eben gerade haben, etwas durchscheint von dem, was was ich Gott nenne. Und was aber in Oberflächen, in manchmal sogar in Oberflächlichkeiten zum Vorschein kommt. Und so bin ich auf dieses Buch gekommen und das, also da geht es um ganz konkrete Schönheit in den alltäglichsten und kleinsten Dingen.
Auch im Frühstück.
Naja, also ja, am Ende vielleicht auch um das Frühstück. Also sollen wir vielleicht auf die drei.
Ja.
Vielleicht mal auf die drei Kapitel gehen, weil ich glaube, anhand dessen kann man es erklären. Und dann, glaube ich, versteht man auch das Frühstück oder den Landgasthof. Matthäi, der Protagonist des Buches, der sich am Ende bei mir taufen lässt, der einen realen Täufling zum Vorbild hat, der ist einer, der ein Perfektionist ist. Also er hat nicht viel Geld, aber die Texte, die er schreibt, die müssen sozusagen so eine gewisse Perfektion haben. Das Hemd, was er trägt, die Frisur, die er hat, das Auto, das er fährt, da kann es keinen Kompromiss geben, sondern es muss immer das Schönstmögliche sein. Und wenn man das nicht trifft, dann darf es eigentlich, also dann hat es eigentlich keine Daseinsberechtigung. Mhm. Und das ist sein Ausgangspunkt und deswegen beginnt das Buch mit der Schönheit gegen die Welt. Er, der Ossi, ich, der Ossi, aufgewachsen in so einem piefigen Sozialismus oder in so einer piefigen nachsozialistischen Welt, wo echt viel hässlich war und wo es ganz wenig um schöne Dinge ging. Und wo auch einfach Nazis einen verkloppt haben, weil man halt jung war und halt ein bisschen längere Haare hatte. Das reichte ja damals schon. Mhm. Und da war Schönheit etwas, was einen aus dieser Umwelt herausgeholt hat. Also sich schön anzuziehen, auch so einer gewissen westlichen Mode zu folgen, das hat uns, wir sind, also sozusagen Matthäi ist so 10 Jahre älter als ich, aber das hat uns schon noch verbunden in unserer Ostbiografie. Das war etwas, was uns rausgehoben hat aus diesem, ja manchmal schon echt so Sumpf der 80er und 90er Jahre. Und damit haben wir Schönheit als etwas erlebt, was sich gegen diese böse Umwelt in den Anschlag bringen ließ und was uns ein Stück weit auch gerettet hat über eine gewisse Zeit hinweg.
Sie schreiben da, uns rettete die Oberfläche, in ihr war Würde. Durchaus provokant, weil Oberflächliches ja sozusagen eher etwas gilt, was abzulehnen ist.
Ja, genau. Und das war
Tiefgang.
Auch,
es soll ja Tiefgang haben.
Es musste immer Tiefgang haben und es muss zum Ursprung.
Genau,
und die Oberfläche ist doch das Gegenteil von Ursprung.
Ja.
War bei meinen Lesungen, ich war viel mit dem ersten Buch unterwegs und da war immer echt große Begeisterung und dann kam aber immer, aber warum muss das denn ein Ralph-Lauren-Pullover sein? Ist doch egal, was das für ein Pullover ist. Mhm. Warum müssen Sie denn schreiben, dass das eine Levi's-Jeans ist? Das ist doch egal. Oder geht's Ihnen da um diese Produkte? Und da merkte ich,
was haben Sie denn da geantwortet?
Habe ich gesagt, es geht um die Produkte, aber ich merke, ich kann das ganz schwer erklären jetzt gerade. Und ich verstehe auch, dass Sie irritiert sind. Und dieses Buch soll die Irritation abbauen. Vielleicht auch mit einer neuen Irritation. Aber dieses Buch soll erklären, dass es auf der einen Seite manchmal um diesen Ralph-Lauren-Pulli geht. Es geht aber nicht darum, dass der 120 Euro kostet. Und es geht ja in diesem Buch, so provokant ist es nämlich, tatsächlich um Leute, die Ralph-Lauren-Pullis klauen, um sie tragen zu können. Und damit Schönheit in eine Welt gebracht haben, die auch voller Gewalt und Hässlichkeit war. Aber das ist vielleicht schon so ein erster Cliffhanger, den ich jetzt einbaue, für die, die Lust haben, das Buch zu kaufen.
Also das ist die Schönheit gegen die Welt, aber es ist ja bis heute bei ihnen so, sie fühlen sich in Situationen wohl, die andere als oberflächlich bezeichnen würden. Schildern sie auch, es gibt da noch so eine Episode, das habe ich eben in der Zusammenfassung weggelassen, dass sie mit ihrem Begleiter dann im Berliner Soho-Haus bei einer Springer-Veranstaltung, eigentlich mit einem ernsten Anlass, wo es um die Angehörigen von israelischen Geiseln in Gaza geht, sind. Das ist aber auch eine schicke Veranstaltung. Dann schreiben sie, ich war gern hier drin. Hinter dem blauen Glas und dem glänzend dunklen Holzfußboden gab es keine Festlegung auf einen vermeintlich echten und ehrlichen Ursprung. Nur ein stetiges Suchen nach dem Besseren, nach der Perfektionierung des einen oder anderen Stils.
Ja, und gleichzeitig Nonchalance. Also gleichzeitig so ein, also Matte ist der Einzige, der dort ein Polohemd trägt und ist eigentlich der Schickste unter diesen ganzen Springer-Boys. Und dieses Polohemd wird vielleicht im Thrift-Store irgendwie 8 € gekostet haben. Aber weil er mit Oberflächen spielen kann, weil er so eine lustvolle Sehnsucht nach Perfektion hat, übertrumpft er da Döpfner, Poschardt und sozusagen den Rest dieser Syndikusanwälte etc. Mhm. Und das ist das Spannende, was die Beobachtung ja am Ende war, dass man sich gegenüber so einer ziemlich ekligen Protestaktion vor dieser Veranstaltung, durch die wir uns da durchkämpfen mussten, sich auf einmal ausgerechnet bei Springer so irgendwie bei den Guten befand, was jetzt auch schon wieder so ein starker Satz ist, aber so, und das hat etwas, oder das zeigte sich unter anderem an Oberflächen, an Formen, an Gestalten, an Stilen und an dem Umgang damit, weil da steckte eben so gegen eine Welt, die hart ist, weil sie diesen ehrlichen und vermeintlichen Ursprung sucht, so ein freies Spiel und so eine Nonchalance nicht zulassen kann. Und auf einmal trifft man sich dort bei so einem ernsten Thema und merkt, hier ist eigentlich eine viel größere Freiheit als an vielen Stellen dort draußen.
Ich bleib noch ein bisschen bei dem Thema. Neulich hat eine katholische Journalistin auf X über eine Kirche in Wien geschrieben. Sie sei jeden Sonntagabend bummvoll, so ein schönes österreichisches Wort, bummvoll. Und sie betonte, sehr viele junge, gut aussehende Leute gehen hin. Was gab's da wohl für Kommentare drauf? Was glauben Sie?
Genau, das war, also was soll das? Ist doch irrelevant, ob die gut aussehen oder nicht.
Genau. Also einer schreibt zum Beispiel, ich wüsste nicht, dass man vor Gott mit äußerem Erscheinungsbild glänzen muss.
Und das ist ja die Dialektik. Und damit, also der Satz stimmt ja. Also der Satz stimmt ja. Theologisch ist er ja richtig. Man muss ja vor Gott nicht mit Schönheit glänzen. Gott liebt ja sozusagen das, was nach weltlichen Maßstäben eben nicht funktioniert. Das, was den weltlichen Maßstäben gar nicht gerecht werden kann. Der Satz ist ja theologisch richtig und seelsorgerlich richtig. Und gleichzeitig merken wir, dass Gott uns auch in seiner Herrlichkeit entgegenkommt und die einen irgendwie zieht, bewegt und man Anteil an dieser Herrlichkeit haben will. Und das äußert sich manchmal, und deswegen ist dieser Dreischritt im Buch so wichtig, das äußert sich eben manchmal auch in einer gewissen erstmal Abkehr von der Welt, dass man so irgendwo im tiefsten Osten oder vielleicht so in dieser grauen Großstadt sagt, nein, ein schöner Mantel, eine Krawatte, eine gute Frisur, wir wollen diesen Sonntag feiern, wir wollen ihn zelebrieren und das machen wir auch irgendwie mit einem schönen Wildlederschuh. Das ist übrigens etwas, was ich in einem ostdeutschen Pfarrhaus gelernt habe, was 30 Jahre lang überhaupt kein Geld hatte und man sich eben gerade, weil man gar kein Geld hatte, über zusammengesuchte alte Möbel oder eben abgelegte schöne Anzüge, die man sich nochmal hat schneidern lassen, passend hat machen lassen, sich abgrenzen konnte von so einer DDR, in der Äußerlichkeiten überhaupt keine Rolle spielen sollten, aber eben komplett ohne Geld und Vermögen und ohne irgendeinen Standesdünkel. Also das ist, glaube ich, auch immer nochmal, das ist überhaupt keine Entschuldigung, aber ich glaube, das ist ein interessanter Fakt, dass ich jetzt nicht irgendwie aus dem rheinischen Hochadel komme, sondern und irgendwie sozusagen nicht irgendwelche Wachsjacken von Papi irgendwie in die Wiege gelegt bekommen habe, sondern dass das geprägt ist von einem, also in meiner Kindheit dann nicht mehr, aber sozusagen die Atmosphäre war schon noch die eines echt einfachen und relativ so, in Anführungsstrichen, so ärmlichen Pfarrhaushaltes.
Ja, das ist die Schönheit gegen die Welt, aber es geht ja in Ihrem Buch dann weiter im nächsten Kapitel zur Schönheit für die Welt. Und dafür steht dieses Barockkloster.
Ja.
Und Sie vergleichen das Barockkloster auch mit dem Techno-Club und kommen dann irgendwie zum Schluss, dass das Kloster doch dem Techno-Club etwas voraus hat. Oder nicht nur sie, sondern auch ihr Protagonist Matej.
Ja, genau.
Sagt dann zu ihnen, was sagt er? Sagen Sie es mal selbst.
Er geht rein in das Kloster, in die Klosterkirche und sagt, Berghain, aber normal.
Und wofür steht dieser Satz?
Und dieser Satz steht natürlich für diese vollständig abgefahrene und völlig sinnentleerte AfD-Floskel Deutschland aber normal, über die wir uns die ganze Zeit lustig machen, weil sie gar nichts bedeutet, aber so Urgefühle wecken soll bei den guten Deutschen. Und das persiflieren wir andauernd. Und deswegen kommt er irgendwie auch auf den Witz mit Berghain aber normal. Aber es stellt sich ganz schnell raus, das ist kein Witz. Es ist, also er sagt es mit einem Lächeln, aber dieser Satz berührt etwas, was ich, das schreibe ich in dem Buch, bis zu diesem Moment nicht verstanden hatte. Nämlich, Matej ist einer, der von dieser absoluten Perfektion dieser Techno-Clubs und auch dieser Techno-Musik, die ja eine Geschmacksfrage ist. Also ich sage ja niemanden, der damit nichts anfangen kann, nein, nein, Techno-Musik ist ganz toll. Ich höre ja selber keine. Aber ich nehme wahr, dass Matej, weil er das selber erzählt, in dieser absoluten Perfektion, die in dem Anspruch dieser Musik in den 90er Jahren in diesen Clubs in Ost-Berlin zustande gebracht worden ist, in diesen, wie man ja auch sagt, Techno-Kathedralen, eher etwas berührt hat, was irgendwann dort nicht mehr genügend Platz hatte. Dort war tatsächlich Schönheit, aber diese Schönheit kam irgendwann in diesen Clubs so an ihr Ende, weil sie dort nicht den Raum bekommen hat, der ihr zusteht. Das Berghain, Tresor, und man kann einfach weitermachen, diese Namen nennen, man kann auch heutige Namen nennen, die können der Schönheit nicht den Platz bieten, den sie eigentlich braucht. Und auch das ist vielleicht so ein zweiter Cliffhanger. Matej geht in dieses Kloster und merkt, hier hat das, was er dort erlebt hat, auf einmal seinen Raum. Und was wir dann erleben, ist, dass es deshalb seinen Raum hat, weil es eben keine Schönheit gegen die Welt ist, so wie das Berghain. Ins Berghain kommt man nur schwer rein. Das Berghain will ein Gegenentwurf zum Rest des Alltags sein und. Das Berghain ist eine Schönheit ein Stück weit auch gegen den Alltag und die Welt da draußen. Es ist ein exklusiver Club. Wenige glückliche Auserwählte dürfen teilhaben an der Schönheit dort. Das Kloster Ossegg ist genau das Gegenteil. Es ist überbordende Schönheit. Jeder, der da reinkommt, ist irgendwie bewegt von dem, was da ist. Und man stellt fest, wenn man vor allem sich drumherum umschaut, eine Braunkohle Brache neben der anderen, eine absolut verhärmte und kaputte, hässliche, also sozusagen dort, wo der Braunkohletagebau ist, hässliche Landschaft. Ein ursprünglich wunderschönes Gebiet, was so an vielen Stellen zerstört worden ist. Und dort drin steht dieses Wunder Kloster Ossegg als Schönheit nicht mehr nur gegen diese Tagebauumwelt, sondern auch, und das merkt Matej, als eine Schönheit für diese Tagebauumwelt. Und das realisieren wir Stück für Stück auch in diesen Gasthäusern, in denen wir an diesem Tag sind, weil wir irgendwann feststellen, Schönheit ist nicht nur eine Abgrenzung gegenüber der Welt, sondern es ist auch eine Art Gastfreundlichkeit gegenüber der Welt, für die Welt.
Und dann geht es weiter am nächsten Tag, Schönheit in der Welt. Es gibt dann in diesem Kapitel, in dem es um die Taufe des Matej geht, da schildern sie dann plötzlich die Befürchtung, dieser Gottesdienst in der einfachen sächsischen Dorfkirche, der könnte jetzt den ästhetischen Ansprüchen des Täuflings nicht genügen. Und diese Befürchtung löst sich dann aber auf, als der Täufling ihnen vor dem Gottesdienst noch einen Satz sagt.
Also es ist tatsächlich so passiert, das ist alles keine Fiktion. Ich bin dann nochmal zu ihm, also dieser Berliner, dieser Künstlersohn, dieser Schriftsteller, der bei aller irgendwie Bescheidenheit natürlich auch so die große Freiheit hat, immer irgendwie nur genau das Richtige und Perfekte für sich zu kreieren. Der sitzt nun eben in einer Dorfkirche, die eben genau das nicht ist. Also natürlich 800 Jahre alt und gotisch und so weiter, aber da bröckelt der Putz. Die Hälfte ist zu DDR-Zeiten verschimmelt und deswegen gar nicht mehr da. Diese typischen Ecken mit Prospekten und Postkarten und den alten Hand-Sanitizern, die noch von der Corona-Zeit übrig sind und so weiter. Und ich merke irgendwie in dem Moment, wo ich das Glockengeläut höre, oh, das könnte jetzt sein, dass das gar nicht am Ende die Perfektion ist, die er eigentlich gerade für so einen Moment vielleicht braucht. Und gehe, bevor ich zum Altar gehe, zu ihm in die erste Reihe und sage, Matthias, falls das jetzt nicht die Form hat, die du dir wünschst, dann tut's mir leid. Und er guckt mich freudestrahlend an und sagt so, ey Justus, vergiss es, das, ich glaube, er sagt, scheiß doch auf die Form, die Form ist total egal, Jesus ist die Form. Und ja, ich brauche
Jesus ist die Form, weil er der Inhalt ist, steht in dem Buch.
Genau, ja.
Das klingt rätselhaft.
Es klingt rätselhaft. Es wird ein Stück weit in diesem letzten Kapitel aufgelöst, weil wir dort die Liturgie des Gottesdienstes erleben. Und ich glaube, was ein Stück weit deutlich wird, ist, dass eben das, was in den beiden anderen Formen noch auseinanderfiel, hier eben in dieser Person Jesu Christi zusammenfällt. Dass also die Form nicht irgendetwas repräsentiert oder dass die Form nicht irgendwie Zeugnis gibt von irgendetwas anderem oder irgendwie eine Ahnung und so weiter, sondern in dieser Begegnung mit Jesus gibt es eine unmittelbare Begegnung mit der Schönheit. Die Form repräsentiert nicht irgendwas, sondern die Form ist der Inhalt. Dieses Schicksal Jesu Christi ist ihr eigener Inhalt. So eine Podcast-Folge reicht jetzt nicht aus, das zu erklären.
Es erinnert mich ein bisschen an einen katholischen Begriff, Realpräsenz.
Also genau. Also interessant ist, dass Hans Urs von Balthasar fast genau diesen Satz mal ins Leben gebracht hat. Jesus ist die Form, weil Jesus der Inhalt ist. Und das ist Koinzidenz. Also Matthäi hat diesen Satz gesagt. Und gleichzeitig habe ich ihn auch, ich glaube, er wird sicherlich auch woanders sein, aber es gibt diesen Satz auch bei Hans Urs von Balthasar. Und das ist kein Zufall. Dieser katholische Theologe ist eben einer, der in der Form etwas derart Tiefes entdeckt hat, dass er die Form ja an den Anfang seines theologischen Arbeitens an vielen Stellen stellt, mit der Theologie der drei Tage, der theologischen Ästhetik und so weiter. Und ich war so glücklich. Ich weiß nicht, ob das Buch allen gefallen wird und ob das jetzt ein absolutes Meisterwerk geworden ist oder nicht. Aber es ist Zeugnis davon, dass mich wirklich in so einem normalen, heutigen, hochmodernen und ganz anspruchsvollen Leben eines jungen Mannes etwas ich entdecke, was eigentlich tiefste Theologie ist, wo ich immer dachte, das kann man eigentlich niemandem erklären. Und auf einmal kommt dieser und führt es so vor. Also macht es einfach. Und ich merke, das ist ja genau das. Und dann habe ich ein bisschen rekapituliert, was wir eigentlich erlebt und gemacht haben und merkte dann irgendwann, ja, vielleicht haben wir Schönheit entdeckt in diesen Tagen und auf so eine Art und Weise, dass sie erzählt werden muss. Und das Buch ist dieses Erzählen.
Und dann war es also nicht mehr nötig, dass er jetzt, sagen wir mal, im Berliner Dom mit Domchor und Orchester getauft wird.
Nee, weil wir eben festgestellt haben, dass, und ich glaube, das ist das große Versöhnungsangebot an die Kritikerinnen und Kritiker, weil es gar keinen Unterschied macht, ob wir im Berliner Dom sitzen oder in der sächsischen Dorfkirche. Und dass es natürlich auch nicht heißt, dass der Berliner Dom nicht nach ästhetischen Kategorien möglicherweise nicht doch prunkvoller und schöner ist als die sächsische Dorfkirche. Das wäre ja irgendwie absurd, das zu behaupten. Aber die Form, die der Inhalt ist, die begegnet uns in beidem. Und manchmal ist der Zauber und die Faszination darüber, dass es eben gerade in der sächsischen Dorfkirche passiert, vielleicht sogar die größere. Und das ist ja letzten Endes etwas, was Hans Urs von Balthasar eine archetypische Erfahrung nennt, dass uns eben durch etwas, wo wir es gar nicht erwarten, eine Verbindung mit diesem Leben Jesu Christi hergestellt wird, die uns berührt und bewegt und zu einer tatsächlichen Gotteserfahrung machen lässt. Ja, und es spricht natürlich auch der Stolz des sächsischen Pfarrers darüber, dass wir solche Schätze haben, wo ich manchmal gar nicht sicher bin, ob wir uns bewusst sind, was für einen Schatz wir durch die Welt tragen dürfen, könnte man sagen. Und da habe ich natürlich einen gewissen Antrieb, das auch deutlich zu machen. Das kennt man, glaube ich, von mir auch schon.
Jetzt dieser Gedanke, also Gott in der Schönheit begegnen, der wirkt sicher auf viele Leser irgendwie als eher katholischer Gedanke. Und da müssen wir jetzt schon drauf nochmal kurz zu sprechen kommen. Sie sind evangelischer Pfarrer. Und ja, wir haben eben über das barocke Kloster, das ist natürlich auch ein katholisches Kloster gewesen, gesprochen. Was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich der protestantische Umgang mit der Schönheit vom katholischen Umgang mit der Schönheit? Vielleicht auch historisch. Katholiken haben eben vermutlich historisch mehr investiert in Kunst, Bilder, Musik, Architektur, mehr Geld da reingesteckt, auch über die Jahrhunderte, als die Protestanten.
Ja, genau. Also es ist ja letzten Endes, also es ist ja zunächst, was die plastischen Formen und das tatsächlich Sichtbare anbelangt, eher ein Defizit des europäischen Protestantismus, dass wir, also natürlich mit Ausnahmen, aber
ja, Frauenkirche.
Frauenkirche, ja, und natürlich, also ne, die Schweden, die Anglikaner, die Dänen, die Norweger, also die haben ja, also sozusagen auf den ersten Blick könnten das ja auch katholische Messen sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir es schematisch betrachten, hat natürlich der Protestantismus zu Recht darauf hingewiesen, das Wort und das Wort allein. Und das hat sich natürlich gezeigt in Architektur und auch in Gottesdienstformen und so weiter, hat sich natürlich aber auch gezeigt in so etwas wie Johann Sebastian Bach. Ja. Also, dass wir, ne, ich habe einen Podcast mit Nina Heeremann, katholischer geht's, glaube ich, nicht. Und sie sagt, über Bach geht es nicht. Also das ist das Nonplusultra und man sollte nur mit dem Nonplusultra arbeiten, dass wir da etwas zum Hören von protestantischer Seite bekommen haben und dieser Welt, sozusagen der Welt geschenkt haben. Ja. Das ist vielleicht auch kein Zufall. Ich glaube, wenn wir es heutzutage betrachten, ich glaube, und da würden katholische Theologen natürlich irgendwie auch nochmal sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, so einfach kann man das nicht sagen. Aber ich glaube, der Protestant kann nicht umhin und deswegen endet die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche so und deshalb endet Gott und die Schönheit Entdeckungen in der atheistischen Gesellschaft so. Der Protestantismus kann nicht umhin, es immer wieder am Ende auf Jesus Christus hin zu verengen. Also das Buch wäre aus protestantischer Sicht falsch, wenn es bei Berghain, bei Landgasthof und sozusagen bei der barocken Il Gesù-Fassade des Kloster Ossex in Anführungsstrichen stehen geblieben wäre und gesagt hätte, dort begegnet uns etwas, was Thomas von Aquin Gott nennt. Sondern wir können nicht umhin. Es ist ja schon wieder ganz schön katholisch, dass ich es in der Liturgie verorte, aber Schönheit ist Jesus, so wie Wahrheit Jesus ist und Güte Jesus ist. Über alles andere kann ich das nur in Abstufungen sagen und da fragt der Protestant dann immer, wie ich finde, zu Recht, warum muss ich über die Abstufungen reden? Es ist doch eindeutig in Jesus Christus und ich könnte mir vorstellen, dass man da im sozusagen evangelisch-katholischen Gespräch beginnen könnte, da würde ich den Aufschlag machen und sagen, ich glaube, es lässt sich außerhalb von Leben, Sterben, Tod und Auferstehung Jesu Christi am Ende nicht beschreiben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es katholische Theologinnen und Theologen gibt, die sagen, Moment, es gibt auch sozusagen in der Ordnung der Welt Abstufungen und Kategorien, wo wir schon sozusagen im Abglanz von sozusagen Offenbarungswahrheiten und sozusagen Gott reden können. Aber vielleicht ist das schon zu kompliziert.
Aber jedenfalls wollte ich fragen, gibt es auch so eine spezifische protestantische Schönheit des Wortes?
Also ich glaube, es gibt eine protestantische Schönheit des Wortes. Ich glaube aber, dass man sie einfacher erklären kann mit einer protestantischen Schönheit in und durch die absolute Reduktion. Das ist ein schönes Zusammenspiel, das Matthä ein Fiat Panda fährt. Es gibt kaum eine größer mögliche Reduktion als dieses Auto. Und wenige Autos sind schöner wie dieses Auto. Einer der größten und wichtigsten Autodesigner, den es jemals gab, hat den Fiat Panda entworfen. Und der hat nicht nur solche Autos entworfen, sondern die beeindruckendsten Sportwagen und Limousinen überhaupt. Und dieses Haushaltgerät auf Rädern, wie es auch genannt wird, das macht etwas deutlich, dass eine Konzentration zur Berührung mit dem Übernatürlichen führen kann. Und das ist etwas, was sich durch das Buch hindurchzieht. Also elektronische Tanzmusik ist beeindruckend, weil sie eine so knallharte Reduktion darstellt. Das Berghain ist so beeindruckend, weil dieser Bunker eine so knallharte Reduktion darstellt. Und ich glaube auch, dass der Protestantismus, wenn man ihn wirklich ernst nimmt und ernst lebt, er hat ja was sehr Ernstes, dann zeigt sich in diesem Reduktions- und Konzentrationsanspruch, in diesem manchmal schon so komplett irren Fokus nur auf das Wort, nur auf Jesus Christus, dass daraus eine Praxis entsteht, die etwas wirklich sehr Schönes und auch so Ikonisches haben kann. Und das hat natürlich mit der Reduktion auf das Verkünden und Hören zu tun. Und in dem Sinne bin der absoluten Überzeugung, es gibt eine protestantische Schönheit des Wortes, absolut. Und die ist ganz anders als das, was der Katholizismus zu bieten hat und wird immer abgetan. Also es gibt, glaube ich, eine große Scham auf unserer Seite und natürlich ein großes Lächeln von außen auf uns. Aber ich glaube, das ernst zu nehmen und wirklich auch mal wirklich durchzuziehen, da steckt eine große Tiefe drin. Und bei allen, ne, man kann auch auf der falschen Seite vom Pferd fallen und dann wird das halt lustlos und streng und einfach das, was so alles das weiße Band irgendwie zu einem guten Film gemacht hat. Aber das muss ja nicht dort enden. Und wir sind ja alles erwachsene, reflektierte Menschen, die ja an einen lebendigen Gott glauben, der dann solche Dinge auch immer wieder durchbricht. Ich glaube, es gibt eine protestantische Schönheit des Wortes, auf jeden Fall.
Es geht ja noch weiter mit der Reduktion in Ihrem Buch. Es gibt dann im Moment, im Buch einen langen Moment des Schweigens im Gottesdienst. Sie sagen dann gar nichts mehr. Es wird auch nichts mehr gesungen. Und dieses Schweigen hat für Sie dann nochmal eine besondere Bedeutung. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Cliffhanger haben wollen und das jetzt nicht auflösen wollen oder ob Sie das dazu noch was erzählen wollen.
Nichts, das kann ich erzählen. In diesem Gottesdienst ereignet sich ein Unfall. Das kennen alle, die im pastoralen Dienst tätig sind. Der Kantor denkt, es kommt jetzt noch was. Die Gemeinde war froh, sich erstmal wieder setzen zu können. Ich war noch ganz woanders. Und auf einmal entsteht so gefühlt wie 2 Minuten, in denen nichts passiert. Und dieses Nichtspassieren ist am Ende die Begegnung. Da, wo wirklich wir, Martin Luther würde dazu sagen, so coram Deo, also wie wir wirklich alle zusammen vor Gott sind und keiner sich produziert, es gibt kein sich abmühen an der Liturgie oder an dem Wort oder, sondern wir sind vor Gott gemeinsam. Jeder mit seinem Gebrechen, jeder mit seiner Überheblichkeit, jeder mit dem, was das Leben eben ausmacht, und auf einmal merken wir, das ist es. Oder in dem Moment, wo es vorbei ist, merke ich, ich glaube, das war es gewesen. Aber jetzt geht die Musik ja schon weiter. Aber da hat uns so gestriffen, was so die Schönheit hätte sein können, wenn wir sie in dem Moment wirklich gesehen hätten. Aber das ist mir wirklich wichtig, nicht um dem Vorwurf zu begegnen, aber weil der Vorwurf ja dennoch kam. Die Schönheit ist nichts, was wir produzieren und besitzen können. Die Schönheit ist etwas, was sich ereignet und in dem Moment eigentlich schon weg ist, wo wir sie gesehen haben. Und das zeigt, dass sie göttlich ist, weil alles andere lässt sich domestizieren. Sie ist wirklich so, wo der Geist weht. Und das war etwas für mich Beeindruckendes. Und ich glaube, das ist ein schöner Moment in diesem Buch, der deutlich macht, also der vielleicht wirklich final deutlich macht, es geht nicht um Ralph-Lauren-Pullis oder um Shetland-Strickwesten, obwohl die schön sind. Es geht um etwas, was wir eben denken, produzieren zu können und uns in genau dem Moment begegnet, wo wir aufgehört haben zu meinen, wir könnten es, und uns so verhalten, wie Gott das will, nämlich offen für ihn und in der Orientierung an ihm und nicht im Fokus auf uns selbst. Und das war eben ein Moment von Schönheit. Und es gibt Momente von Wahrheit und von Güte, über die vielleicht auch irgendwann mal geschrieben wird.
Die Schönheit ist das, was sich ereignet. Das hätte Hans-Urs von Balthasar vielleicht auch so gesagt. Balthasar ist der Gründer der Communio. Und das war der Podcast der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Ich bedanke mich für das Gespräch, Pfarrer Geilhofe.
Herr Levin, vielen, vielen Dank. Sehr angenehm. Ich hoffe, bis bald. Und allen, die das Buch vielleicht sich jetzt zulegen, viel Spaß beim Lesen.
Kommunikation. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.